Also heute habe ich mich auf 2 Zettel begrenzen müssen mit Notizen, weil ich keine Blätter mehr zu Hause hatte. Aber ich hoffe, es geht auch so. Ja, es freut mich wieder mal hier zu sein. Also ich bin ein bisschen im Stress gewesen, die Woche meine Predigt vorzubereiten. Ich habe ja erst, wie ihr vielleicht wisst, in der OCG vor 2 Wochen gepredigt und dann hat mich der Papa gefragt, so, wie schaut's aus, wieder mal bei uns zu predigen? So, ja, wollten ja im ersten Quartal noch, im März. Und habe ich jetzt diesen Termin ausgesucht, weil die anderen gehen mir genauso schlecht. Also. Aber gut, ich habe jetzt heute noch im Gebet richtig viel gekriegt, dass ich mich gut vorbereiten konnte. Also ich hoffe, es wird für euch ein Segen sein, so wie für mich auch die Vorbereitung ein Segen war. Ja. Ich möchte mit euch heute in die Psalmen gehen. Da habe ich nicht bloß einen Psalm dabei, sondern gleich 2. Nämlich Psalm 105 und Psalm 106. Und die möchte ich mit euch heute durchschauen und dann, nachdem wir sie einzeln betrachtet haben, auch ein bisschen die Zusammenhänge anschauen und was das für uns heute bedeutet. Ihr könnt das, wenn ihr die Bibel oder die Handy-App dabei habt, nachschlagen alles und mitschauen. Zu den Psalmen natürlich noch kurz, dass wir auch wissen, womit wir sie eigentlich zu tun haben. Die Psalmen sind ja so eine Art Gebetsbuch oder Liederbuch in der Bibel, könnte man sagen. Und hat auch eine lange Geschichte, wie sich das entwickelt hat. Wir haben ja 150 Psalmen in der Bibel, zumindest im Buch der Psalmen. Es gibt natürlich noch andere Psalmen durch die Bibel verteilt. Und grundsätzlich, wenn ihr eine Studienbibel habt, ich weiß nicht, ob es in allen Bibeln so angezeichnet wird, sieht man auch, dass die Psalmen als biblisches Buch unterteilt sind, eigentlich in 5 Bücher. Und ich glaube, die ersten 41 Psalmen sind ein Buch zum Beispiel. Und das war wahrscheinlich so, wie man interpretieren kann, der Ansatz, dass man versucht hat, die Psalmen, die meisten wurden ja von David geschrieben, von König David, anzugleichen an die Tora, die Mose gebracht hat. Also Mose mit den 5 Büchern als Gesetzeslehrer und David mit seinen 5 Psalmenbüchern als Liederschreiber quasi. Das war wahrscheinlich so die Idee dahinter, das so aufzuteilen von den Juden. Aber wir sehen auch, dass die Anordnung von den Psalmen, wie wir sie heute kennen, nicht mehr dem ursprünglichen entspricht, weil bei Psalm 42 am Ende lesen wir, dass es das Ende der Psalmen Davids ist, obwohl dann noch viel später viele andere Psalmen von David drinnen stehen. Also da wurde immer wieder ein bisschen herumgemischt, bis es dann zu dem gekommen ist, was wir heute vor uns haben. Und ist auch ganz interessant, wenn wir uns anschauen, die 5 Bücher eben, aus denen die Psalmen bestehen. Beispielsweise ist Psalm 106 auch das Ende vom 4. Buch. Mit 107 bis 150 kommt dann das 5. Buch der Psalmen. Und da lesen wir am Ende immer einen kurzen Vers. Hier ist es der Vers 48, wo steht, also 106, Vers 48. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und alles Volk soll sagen Amen, Halleluja. Und dieser letzte Vers eben immer von den Büchern, die gehören eigentlich nicht zu den Psalmen, sondern das wurde quasi als Schlusswort zu den Büchern, zu den Psalmenbüchern hineingefügt. Also da müssen wir immer aufpassen. Psalmen sind zwar aufgeteilt in der biblischen Ordnung nach dem, was sie wirklich an Psalmen waren, aber bei den Büchern am Ende von den 5 Büchern immer ist noch ein Psalm dabei, ein Vers dabei, der eigentlich nicht zum Psalm direkt dazugehört, sondern einfach die vorherkommenden Psalmen quasi abschließen soll. Also wie gesagt, ich werde jetzt erstmal die Psalmen mit euch durchlesen und dabei ein paar Kommentare dazugeben. Beide Psalmen sind sehr lang, also werde ich sie nicht erst vorlesen und dann interpretieren, sondern das nebenher noch machen. Und danach schauen wir uns noch an, was da dazwischen noch an Vergleichen zu machen ist. Psalm 105 beginnt: Dank dem Herrn ruft seinen Namen an. Macht unter den Völkern seine Taten bekannt. Singt ihm, Lob singt ihm, redet von allen seinen Wundern. Rühmt euch seines heiligen Namens. Es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Es fängt schon mal gut an mit Dank. Dank dem Herrn, ruft seinen Namen an. Das zieht sich durch bis Vers 5, da kommen noch dazu. Aber ich möchte jetzt bei Vers 3 mal stehen bleiben, weil ich hier so diese Eigenart des Psalms herauslese mit: Es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Ich denke, das ist so die Kernbotschaft des Psalms. wo wir alles zusammenfassen können, was da drin steht. Und das werden wir noch nachher ein bisschen anschauen. Aber lesen wir mal weiter. Vers 4. Fragt nach dem Herrn und nach seiner Macht. Sucht sein Angesicht alle Zeit. Gedenkt an seine Wunder, die er getan hat. An seine Zeichen und die Urteile seines Mundes. O Same Abrahams, seines Knechtes. O ihr Kinder Jakobs, seiner Auserwählten. Also die ersten 6 Verse sind erstmal dazu da, um den Leser oder den, der es hört, auf Gott zu fokussieren. Also es ist etwas, was die Menschen tun sollen. Dankt dem Herrn, ruft seinen Namen an, macht seinen Namen unter den Völkern bekannt, seine Taten unter den Völkern bekannt. Da interpretiere ich hinein, dass dieser Psalm eben geschrieben wurde, um Israel quasi zu erklären, wie sie den Namen Gottes bekannt machen sollen, wie sie missionieren sollen. Also das ist quasi der Sinn für den Psalm, den wir hier lesen. Macht unter den Völkern seine Taten bekannt. Und alles, was wir dann hier noch lesen, das soll quasi Israel daran erinnern, wer Gott ist, wie er gehandelt hat, wie sie seinen Namen bekannt machen können. Und da passt auch das, was ich in Vers 3 vorgelesen habe. Es freut sich das Herz derer, die den Herrn suchen, hinein. Wenn wir missionieren, da ist die Botschaft. Suche den Herrn, du wirst dich freuen. Das ist eine Verheißung. Also wir lesen hier, was alles gemacht wird noch. Wir lesen hier die Geschichte im Psalm 105 und diese Botschaft. Wenn du den Herrn suchst, dann kannst du dich freuen. Mach den Namen unter den Völkern bekannt. Darum geht es. Und nachdem hier die ersten 5 Verse kommen, eben an Gott sich zu wenden, seiner Wunder gedenken und seine Zeichen und Urteile sich in Erinnerung bringen, dann steht auch, warum sie das sollen, also woher dieser Bezug dazu kommt zu Gott. Da steht, O Same Abrahams, seines Knechtes, O ihr Kinder Jakobs, seine Auserwählten. Also Israel, an das, die das gerichtet ist, sind ja sein Bundesvolk, mit dem Gott in dieser Bundesbeziehung steht, vom Berg Sinai. Sie haben die Verheißungen. Deswegen haben sie ja auch gedenkt an seine Wunder, die er getan hat, wegen dieser Bundesbeziehung. An seine Zeichen, mit denen er sich ihnen offenbart hat. Und es steht ja auch in Vers 3, rühmt euch seines heiligen Namens. Also da ist eine Beziehung zu Gott, was die Leser haben. Wenn wir dann weiterlesen, also das war jetzt quasi der erste Teil, wo der Mensch etwas tun soll, so bis Vers 7 und dann Vers 7, 45 kommt dann eine Geschichte, also eine historische Erzählung von dem, was geschehen ist, was sind denn diese Wunder, die sie gedenken sollen, die Zeichen und die Aussprüche, die Gott gemacht hat. Und da lesen wir dann, er, der Herr, ist unser Gott, auf der ganzen Erde gelten seine Rechtsurteile. Er gedenkt auf ewig an seinen Bund, an das Wort, das er gehen ließ auf 1000 Geschlechter hin, an den Bund, den er mit Abraham geschlossen, an seinen Eid, den er Isaak geschworen hat. Er stellte ihn auf für Jakob als Satzung, für Israel als ewigen Bund, als er sprach, dir gebe ich das Land Kanaan als das Los eures Erbteils. Also hier wird nochmal dieser Bund erklärt, in Erinnerung gerufen, sie sind in diesem Bund, es ist ihr Bund. Und dann beginnt die Erzählung, als sie noch leicht zu zählen waren, nur wenige und Fremdlinge darin. Und sie zogen von einem Volk zum anderen und von einem Königreich zum anderen. Er ließ sie von keinem Menschen bedrücken und züchtigte Könige um ihretwillen. Tastet meinen Gesalbten nicht an und fügt meinen Propheten kein Leid zu. Und er rief eine Hungersnot herbei über das Land und zerschlug jede Stütze an Brot. Er sandte einen Mann vor ihnen her. Josef wurde als Knecht verkauft. Sie zwangen seinen Fuß in einen Stock, sein Hals kam ins Eisen, bis zu der Zeit, da sein Wort eintraf und der Ausspruch des Herrn ihn geläutert hatte. Der König sandte hin und befreite ihn, der die Völker beherrschte, ließ ihn los. Er setzte ihn zum Herrn über sein Haus und zum Herrscher über alle seine Güter, dass er seine Fürsten nach Belieben binde und seine Ältesten Weisheit lehre. Und da sehen wir den ersten Teil der Geschichte. Abraham ist unterwegs, sie sind noch ein kleines Häuflein, haben immer wieder Schwierigkeiten, aber Gott ist mit ihnen und schlussendlich bringt er sie dann nach Ägypten. Er bereitet das alles vor, er sendet schon jemanden voraus, Gott ebnet den Weg für sie. Und das, der erste Teil der Geschichte Israels mit Gott ist hier zu einem Abschluss gekommen. Sie sind jetzt nach Ägypten gekommen, Gott hat sie bis dahin gebracht. Und dann geht's weiter im Vers 23. Da zog Israel nach Ägypten und Jakob wurde ein Fremdling im Land Hams. und er machte sein Volk sehr fruchtbar und ließ es stärker werden als seine Bedränger. Er verwandelte ihr Herz, dass sie sein Volk hassten, arglistig handelten an seinen Knechten. Er sandte Mose, seinen Knecht, Aaron, den er erwählt hatte. Die taten seine Zeichen unter ihnen und Wunder im Land Hams. Also da finde ich ganz spannend, das Heidenvolk und dann das auserwählte Volk, und wir lesen, und er machte sein Volk sehr fruchtbar. Und er ließ es stärker werden als seine Bedränger. Also zwei Gruppen von Menschen, aber Gott lässt seine Gruppe stärker sein als die Bedränger. Das ist also ein sehr verheißungsvoller Umstand, sage ich mal, für uns auch. Und auch wieder hier lesen wir, er sandte Mose, seinen Knecht Aaron, den er erwählt hatte. Also er hat schon was vorbereitet, er hat schon Menschen geschickt, die vorausgehen können und dieses Volk wieder anleiten können, dass das nächste Kapitel beginnen kann in dem Plan, den Gott mit ihnen hat, diese Bundesbeziehung, wo er sie führt. Da lesen wir in Vers 27 weiterführend, die Taten seine Zeichen unter ihnen und Wunder im Land Hams. Er sandte Finsternis und es wurde Nacht, damit sie seinem Wort nicht widerstreben möchten. Er verwandelte ihre Gewässer in Flut und tötete ihre Fische. Ihr Land wimmelte von Fröschen bis in die Gemächer ihrer Könige. Er sprach und es kamen Fliegenschwärme, Mücken über ihr ganzes Gebiet. Er gab ihnen Hagel statt Regen, Feuerflammen auf ihr Land. Und er schlug ihre Weinstöcke und Feigenbäume und zerbrach die Bäume in ihrem Land. Er sprach, da kamen Heuschrecken und Fresser ohne Zahl. Die fraßen alles Grün im Land und verzehrten ihre Feldfrüchte. Und er schlug alle Erstgeburt in ihrem Land, die Erstlinge all ihrer Kraft. Aber Israel ließ er ausziehen mit Silber und Gold, und es war kein Strauchelnder unter ihren Stämmen. Ägypten war froh, dass sie gingen, denn Furcht vor ihnen war auf sie gefallen. Da haben wir jetzt wieder eine Erzählung von den Machttaten gegen den Pharao, von denen wir in den Büchern Mose lesen. Und die Reihenfolge ist nicht dieselbe, aber die Geschichte wird trotzdem sehr gut erklärt. Und was mich so beeindruckt hat, war, Ägypten war froh, dass sie gingen, denn Furcht vor ihnen war auf sie gefallen. Also sie hatten nicht bloß, die Machttaten Gottes waren geschehen, aber sie hatten Angst vor den Israeliten. Also da war ein Unterschied zwischen den zwei Gruppen von Menschen. Mit den einen war Gott, mit den anderen eben nicht. Und das hat auch die Heiden beeindruckt. Und dann lesen wir, als sie aus Ägypten rausziehen, das nächste Kapitel beginnt, der Auszug aus Ägypten. Vers 39, er breitete vor ihnen eine Wolke aus als Decke und Feuer, um die Nacht zu erleuchten. Sie forderten, da ließ er Wachteln kommen und sättigte sie mit Himmelsbrot. Er öffnete den Felsen, da floss Wasser heraus. Es floss als ein Strom in der Wüste. Denn er gedachte an sein heiliges Wort, an Abraham, seinen Knecht. Er ließ sein Volk ausziehen mit Freuden, mit Jubel seiner Auserwählten. Und er gab ihnen die Länder der Heiden, und was die Völker sich mühsam erworben hatten, das nahmen sie in Besitz, damit sie seine Satzungen hielten und seine Lehren bewahrten. Halleluja. Damit sind wir am Ende vom Psalm 105 angelangt. Und am Schluss eben lesen wir noch dieses letzte Kapitel, wie Gott sie wieder geführt hat, wie er sie auch ihre Gebete gehört hat. Wir lesen, sie forderten, da ließ er Wachteln kommen. Er sättigte sie, er öffnete den Felsen, dass Wasser herauskommt. Er gedachte an sein heiliges Wort, an Abraham, seinen Knecht. Also wir haben ja gelesen hier in Vers 8 bis 11, dass er seines ewigen Bundes gedenkt. Und das wird hier nochmal am Ende nach dieser Erzählung erwähnt, denn er gedachte an sein heiliges Wort. Also wir beginnen und schließen ab mit dem Bund. Und dazwischen ist diese Erzählung eingefügt. Und dann Vers 43, ließ sein Volk ausziehen mit Freude, was ja auch das Ergebnis sein soll von all dem, was jetzt geschehen ist. Weil wir erinnern uns, es soll ja auch ihnen zeigen, es freut sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Also sie sind in dieser Bundesbeziehung und am Ende von dieser ganzen Geschichte ließ er sie mit Freude ausziehen. Also die Freude ist das Ergebnis all dessen, was Gott getan hat an ihnen, an dieser Geschichte, die wir gelesen haben. Und das ist die Botschaft, die sie weitergeben sollen an die Völker. Macht und den Völkern seine Taten bekannt, damit sie auch in diese Freude reinkommen, dass sie auch anfangen, nach dem Herrn zu suchen und diese Freude empfangen dürfen wie Israel. Also jetzt haben wir eine Geschichte gehört über die Bundesbeziehung mit Israel im Psalm 105 und es klingt alles super. Also so soll das sein. So, sie freuen sich, das sollen missionieren. Hey, schaut her, wie toll unser Gott ist, wie toll unsere Beziehung ist. sucht den Herrn, ihr werdet Freude empfangen. Also das ist so das Idealbild, sage ich mal, von dieser Beziehung, die das Volk oder ein Mensch, auch wir als Gemeinde, haben können mit Gott. Und es steht ja im letzten Vers, Vers 45, damit sie seine Satzungen hielten und seine Lehren bewahrten. Ja, dass diese Beziehung immer da ist, deswegen tut er all diese Dinge, damit sie in dieser Beziehung bleiben. Aber jetzt kommt ja noch der nächste Psalm und das finde ich auch so interessant, deswegen habe ich auch angesprochen, die Komposition quasi, die Reihenfolge, die sich geändert hat von dem Psalm, weil ich auch denke, dass, so wie wir es heute vor uns haben, ein Grund hat, hat sich jemand was gedacht, dass man das so hintereinander geschrieben hat. Und Psalm 106 ist jetzt nämlich auch eine Geschichte von Israel und diese ganze Geschichte, die passiert ist, wird hier nochmal genau wie in Psalm 105 erwähnt, aber da lesen wir was ganz anderes. Das schauen wir uns jetzt als nächstes an. Und wir beginnen wieder mit Vers 1. Halleluja! Dank dem Herrn, denn er ist gütig, denn seine Gnade währt ewiglich. Wer kann die Machttaten des Herrn beschreiben und all seinen Ruhm verkünden? Also wir beginnen hier wieder wie Psalm 105 mit Dank dem Herrn. Und Vers 2 steht so diese rhetorische Frage: Wer kann die Machttaten des Herrn beschreiben und all seinen Ruhm verkünden? Also sie wissen das, sie kennen Gott, sie wissen, was diese Machttaten sind und sie sind sich einig, wer kann das alles verkünden, ist ja so gewaltig, so viel. Einfach wow. Und dann wieder in Vers 3, wohl denen, die das Recht beachten, die Gerechtigkeit üben, alle Zeit, sehe ich wieder so als den Leitvers, worum es hier eigentlich geht in dem Psalm. Also so wie im ersten Psalm die Freude das Thema war, steht jetzt hier, wohl denen, die das Recht beachten, die Gerechtigkeit üben, alle Zeit. Also der erste Psalm, das war ja so unser Missionspsalm. Am Ende waren sie fröhlich, sie haben den Herrn gesucht, sie sind in die Freude gekommen und hier jetzt lesen wir die Fortsetzung quasi, wo steht, wenn du das Recht beachtest, dann wird es dir gut gehen. Das schließt auch gut an Vers 45 bei Psalm 105, damit sie seine Satzungen hielten und seine Lehren bewahrten. Also es war ja, sie sollen da reinkommen, diese ganze Sachen, Taten sind passiert, dass sie sich dran halten. Und hier wird das nochmal aufgegriffen, das Thema, wohl denen, die das Recht beachten, die Gerechtigkeit üben alle Zeit. Und dann, nach dieser allgemeinen Einleitung, dann wird's persönlich. Ich denke, das kann dann jeder für sich oder jeder, der es früher gehört hat oder gelesen hat, auch selber quasi als Gebet anwenden. Gedenke an mich, o Herr, aus Gnade gegen dein Volk. Suche mich heim mit deiner Rettung, dass ich das Glück deiner Auserwählten schaue, dass ich mich freue an der Freude deines Volkes und mich rühme mit deinem Erbteil. Wir haben gesündigt samt unseren Vätern. Wir haben gottlos gehandelt. Wir haben Unrecht getan, haben gottlos gehandelt. Also hier kann jeder persönlich quasi sagen, gedenke an mich, o Herr, aus Gnade gegen dein Volk. Also Gott ist seinem Volk gnädig. Und so betet jeder, dass er Teil von dieser Gnade, von diesem Bund, den Gott hat mit seinem Volk, sein kann. Da ich das Glück deiner Auserwählten schaue. Also irgendwie ist hier die Beziehung zur Zeit, wo das geschrieben wird, nicht ganz in Ordnung. Deswegen erinnere dich wieder an mich, schreibt er, dass ich das Glück deiner Auserwählten schaue, da ich wieder in diese Freude komme und mich rühme mit deinem Erbteil. Wir haben das ja auch im Psalm 105 gelesen, dass die Freude da sein soll. Und er betet, dass das kommt, der Psalmist, der es geschrieben hat. Also es ist offenbar zur Zeit noch nicht da. Und im Vers 6 lesen wir dann die Offenbarung, was da passiert ist. Wir haben gesündigt samt unseren Vätern. Wir haben Unrecht getan, haben gottlos gehandelt. Und jetzt kommen wir in eine Erzählung, quasi in ein Bußgebet. Ja, was ist denn jetzt passiert? Und jetzt kommt die andere Seite von der Geschichte, die wir gerade eben in Psalm 105 gelesen haben, wo Gott so gut dargestellt seine Machttaten und alles und Israel ist damit und in die Freude gekommen. Aber hier lesen wir jetzt, wir haben gesündigt. Wir haben Unrecht getan. Und in Vers 7 geht's weiter. Unsere Väter in Ägypten achteten nicht auf deine Wunder. Sie gedachten nicht an deine große Gnade und waren widerspenstig am Meer, am Schilfmeer. Aber er rettete sie um seines Namens willen, um seine Stärke offenbar zu machen. Und da lesen wir wieder, der Grund, jetzt lesen wir all das Negative, was passiert ist, was vorhin nicht zu lesen war im Psalm 105, aber hier erkennen wir jetzt den Grund. Er rettete sie um seines Namens willen. Als wir in Psalm 105 gelesen haben, sie sollen die Taten verkünden, da ging es um seinen Namen. Es ging nicht darum, jetzt die Beziehung richtig darzustellen, die ganzen Probleme und den Ärger zu erwähnen, sondern es ging darum, dass der Name Gottes gut dasteht. Deswegen rettete er sie, deswegen kümmerte er sich um sie, deswegen erinnert er sich an seinen Bund, um seines Namens willen, um seine Stärke offenbar zu machen. Und im Vers 9 geht es weiter. Und er bedrohte das Schilfmeer, dass es vertrocknete, und ließ sie durch die Fluten gehen wie auf einer Steppe. Und er rettete sie von der Hand des Hassers und erlöste sie aus der Hand des Feindes. Und das Wasser bedeckte ihre Bedränger, nicht einer von ihnen blieb übrig. Da glaubten sie seinen Worten und sangen sein Lob. Bis dahin ganz in Ordnung. Also er hat sie erlöst, wir lesen das wieder, dieses Kapitel Auszug aus Ägypten. Er rettete sie aus der Hand des Feindes und sie glaubten seinen Worten und sangen sein Lob. Aber in Vers 13 geht es dann weiter. Aber sie vergaßen seine Werke bald. Sie warteten nicht auf seinen Rat, sondern sie wurden begehrlich in der Wüste und versuchten Gott in der Einöde. Und er gab ihnen, was sie forderten, aber er sandte Auszehrung in ihre Seelen. Also hier ist wieder ganz praktisch der andere Teil der Geschichte. Sie vergaßen ihn, wurden begehrlich. Sie versuchten Gott in der Einöde und er gab ihnen, was sie forderten. Im Psalm 105 haben wir gelesen, sie forderten, da ließ er Wachteln kommen und es ging weiter. Hier lesen wir, und er gab ihnen, was sie forderten, aber er sandte Auszehrung in ihre Seelen. Also er hat auf Gebet gehört, aber es hat auch Konsequenzen gehabt. Sie haben nicht das getan, was er wollte. Die Beziehung war beschädigt. Und sie wurden eifersüchtig auf Mose im Lager, auf Aaron, den Heiligen des Herrn. Da tat sich die Erde auf und verschlang Datan und bedeckte die Rotte Abirams. Und Feuer verzehrte ihre Rotte, eine Flamme versenkte die Gottlosen. Sie machten sich ein Kalb am Horeb und warfen sich nieder vor dem gegossenen Bild. Sie vertauschten den, der ihre Herrlichkeit war, gegen das Abbild eines Stieres, der Gras frisst. Dann Vers 21 wieder. Sie vergaßen Gott, ihren Retter, der Großes getan hatte in Ägypten. Also sie sind ziemlich vergesslich geworden, das lesen wir jetzt schon wieder. Sie vertauschten, also sie waren irgendwie in Verwirrung. Vers 20, sie vertauschten den, der ihre Herrlichkeit war, gegen das Abbild eines Stieres. Also sie haben zwar Gottes Machttaten erlebt und irgendwie diesen Gott dann auch gepriesen dafür, aber sie haben eigentlich nicht verstanden, worum es ging, wer dieser Gott wirklich war. Sie haben sich dein Abbild gemacht und das dann angebetet und gedacht, ja, hier kommen die Wunder her oder so. Also war für sie überhaupt nicht klar, in was für einer Beziehung sie mit Gott eigentlich stehen. Und dann lesen wir in Vers 23, und er gedachte, sie zu vertilgen, wenn nicht Mose, sein Auserwählter, in den Riss getreten wäre vor ihm, um seinen Grimm abzuwenden, dass er sie nicht vertilgte. Und da sehen wir jetzt auch, dass Menschen wieder eingreifen müssen. Im Psalm 105 haben wir das nicht so gelesen, aber hier kommen jetzt plötzlich Menschen, die eintreten müssen, die etwas unternehmen müssen. Wir sehen einen Unterschied zwischen den Gottlosen quasi und denen, die in Beziehung mit Gott stehen. Das kam davor im Psalm 105 überhaupt nicht heraus. Aber offenbar gibt es da Konflikte und Menschen kämpfen gegeneinander. Gott muss eingreifen und Menschen müssen Fürbitte tun, dass Gottes gewaltiges Urteil quasi hinausgezögert wird zumindest oder abgemildert wird. Also passieren Sachen, die eigentlich nicht passieren sollten. Wenn alle in diese Freude reinkommen und sich an die Gebote halten, dann wäre es ja gar nicht nötig, die Fürbitte füreinander, dann wäre ja alles in Ordnung, alle wären gesund, alle wären zufrieden, alle wären gehorsam. Und dann lesen wir sogar in Vers 24, sie verachteten das liebliche Land, sie glaubten seinen Worten nicht. Also im Vers 12 haben wir gelesen, da glaubten sie seinen Worten, und jetzt lesen wir auf einmal, sie glaubten seinen Worten nicht, sie verachteten das, was sie von Gott bekommen haben. Also diese Bundesbeziehung wieder. Sie erhalten Gnade, Gott führt sie heraus durch Menschen, er gibt ihnen ein Land, er segnet sie damit, aber sie verachten es. Also sie verachten diesen Bund, sie vergessen Gott, sie verachten seinen Bund, sie bekämpfen sogar seine Propheten. Also die Beziehung ist völlig gestört in jeder Hinsicht. Und sie murrten in ihren Zelten, sie gehorchten nicht der Stimme des Herrn, heißt es in Vers 25. Da erhob er seine Hand gegen sie und schwor, sie niederzustrecken in der Wüste und ihren Samen unter die Heidenvölker zu werfen und sie zu zerstreuen in die Länder. Und das wurde ihnen ja schon angedroht. Also hier handelt Gott wieder ganz nach seinem Bund, um sie unter die Heidenvölker zu werfen, war eine der Flüche, die im 5. Buch Mose noch dazugekommen ist, wenn sie sich nicht dran halten an das, was Gott ihnen vorgibt an Satzungen. Aber es wird alles noch ein bisschen schlimmer, lesen wir. Wir sind noch nicht am Ende von der ganzen Geschichte. In Vers 28, und sie hängten sich an den Baal-Peor und aßen Opfer der toten Götzen. Und sie reizten ihn mit ihrem Tun. Da brach die Plage unter ihnen aus. Aber Pinehas trat auf und übte Gericht, sodass die Plage aufgehalten wurde. So gleich wie Mose vorhin Fürbitte tun musste, um Gott aufzuhalten, quasi von dem, was er vorhatte, musste jetzt dieser Pinehas auftreten. Und er übte diesmal Gericht. Er ging nicht in die Fürbitte, sondern er hat das Gericht durchgeführt, was in Gottes Willen war, quasi, um aufzuhalten, dass Gott dieses Gericht durchführt. Das wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet, auf alle Geschlechter in Ewigkeit. Und dann Vers 32, und sie erzürnten ihn am Haderwasser, und es erging Mose schlecht um ihretwillen, denn sie erbitterten sein Gemüt, so dass er unbedacht redete mit seinen Lippen. Sie vertilgten die Völker nicht, wie ihnen der Herr geboten hatte, sondern sie vermischten sich mit den Heidenvölkern und lernten ihre Werke. Also, wieder ein Gebot, was sie gebrochen haben. Da werden immer wieder Sachen aufgezählt und jetzt einmal verschmähen sie sein Land und jetzt vermischen sie sich sogar mit den Völkern, die sie ausrotten sollten. Also diese klare Trennung Gottes Volk und die Nationen, das wird beendet. Einerseits durch den Götzendienst auf der spirituellen Ebene, andererseits auch mit dem Land, auf der politischen Ebene. Anstatt diesen Krieg zu führen, das Land einzunehmen, was ihnen verheißen ist, vermischen sie sich und die Grenzen sind nicht mehr zu erkennen zwischen ihnen und den Heidenvölkern. Und sie lernen ihre Werke, sie gleichen sich an das, was die Heiden machen. Und sie dienten ihren Götzen und diese wurden ihnen zum Fallstrick. Und ganz schlimm kommt es jetzt in Vers 37, und sie opferten ihre Söhne und ihre Töchter den Dämonen. Und sie vergossen unschuldiges Blut, das Blut ihrer Söhne und ihrer Töchter, die sie den Götzen Kanaans opferten. Und so wurde das Land durch Blutschuld entweiht. Und sie machten sich unrein mit ihren Werken und begingen Hurerei mit ihrem Tun. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen sein Volk und der verabscheute sein Erbteil. Also nicht bloß, dass die Beziehung gestört ist, sondern es ging so weit, dass sie ja Dämonen opferten, also ihre eigenen Kinder haben sie umgebracht für die Dämonen, unschuldiges Blut vergossen. Und Gott sagt dann, er verabscheute sein Erbteil. Also diese Beziehung, Gott verabscheute das Volk, was er auserwählt hatte. Es war überhaupt nichts mehr. Die Trennung könnte nicht größer sein zwischen beiden, zwischen Israel und Gott. Also es ist immer weiter auseinandergedriftet. Und dann lesen wir jetzt in Vers 41, und er gab es in der Hand der Heidenvölker. Das haben wir ja auch vorher schon gelesen. In Vers 27, und ihren Samen unter die Heidenvölker zu werfen. Da hat er es geschworen, in Vers 27 und in Vers 41 lesen wir dann, dass es passiert ist. Da war dann genug. Also erst hat es angedroht, dass es tun wird, und dann lesen wir hier diese ganzen Geschichten, sie opferten Dämonen, unschuldiges Blut, und dann war Schluss, als das passiert ist, dann hat er sie verstreut, dann haben sie ihr Land endgültig verloren gehabt. Dann waren die Konsequenzen auf einmal da. Und Vers 42 steht dann, und ihre Feinde bedrückten sie und sie wurden gedemütigt unter ihrer Hand. Aber dann kommt wieder diese Hoffnung rein, Vers 43, er rettete sie oftmals, aber sie widerstrebten ihm mit ihren Plänen und sie sanken immer tiefer durch ihre Ungerechtigkeit. Aber er sah ihre Not an, als er ihr Schreien hörte und er gedachte an seinen Bund mit ihnen und empfand Mitleid nach seiner großen Gnade. Also hier kommen wir wieder an das Ende von dem Psalm und wir lesen, er hörte ihr Schreien und er gedachte an seinen Bund mit ihnen. Also obwohl diese Bundesbeziehung, all diese Flüche durch den Bund gekommen sind, die er mit ihnen gemacht hat, steht hier, er gedachte seines Bundes, empfand Mitleid nach seiner großen Gnade. Er hat nach seinem Bund gehandelt, was er ihnen angedroht hat, ist eingetroffen, aber nach seiner großen Gnade ließ er sie Barmherzigkeit finden bei allen, die sie gefangen hielten. Und dann endet der Psalm, rette uns Herr, unser Gott. Sammle uns aus den Heidenvölkern, dass wir deinem heiligen Namen danken und uns glücklich preisen zu deinem Ruhm. Also offenbar wurde dieser Psalm im Exil geschrieben, als all das passiert ist. Sie sind verstreut und es endet mit diesem Gebet: Rette uns, Herr, unser Gott. Sammle uns wieder. Wir wissen, dass er es gemacht hat, dass er sie wieder zurückgebracht hat. Und eben Vers 48, dann das Ende grundsätzlich von dem ganzen Buch, im vierten Buch der Psalmen: Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit, und alles Volk soll sagen: Amen, Halleluja. Und in Vers 46 lesen wir: Er ließ sie Barmherzigkeit finden bei allen, die sie gefangen hielten. Und auch das ist ein Prophetie aus 1. Könige, Kapitel 8, Vers 50, wo Salomo gebetet hat. Ich lese das schon vor. Da lesen wir also in 1. Könige, Kapitel 8, Vers 50: Und vergib deinem Volk, was sie gegen dich gesündigt haben, und alle ihre Übertretungen, die sie gegen dich begangen haben. Und lasse du sie Barmherzigkeit finden bei denen, die sie gefangen weggeführt haben, so dass sie sich über sie erbarmen. Also der Grund, warum Gott hier so viel Gnade gegeben hat, war auch, weil das Gebet gerechter Menschen wie Salomo erhört hat. Salomo hat gebetet: Wenn sie verstreut werden, lass sie Barmherzigkeit finden. Und Gott hat auf dieses Gebet geantwortet hier. Und wir lesen hier im Psalm 106: Und er ließ sie Barmherzigkeit finden bei allen, die sie gefangen hielten. Nicht bloß die, die jetzt Abfall von ihm getrieben hatten und völlig fern von ihm waren, vielleicht weiter weg von ihm als manche Heidenvölker. Nicht wegen denen hat er sie Barmherzigkeit finden lassen, sondern wegen dem, was davor schon gebetet wurde, wegen dem, was er vorher verheißen hat. Gott sieht immer das große Bild, und auch diesen König David, von dem wir reden, was wir auch wissen, ist ja Jesus, ein Bild auf Jesus. Und das bringt immer wieder diese Verheißungen und handelt nach diesem großen Plan, den Gott hat. Genau. Und auch in Vers 6, also Psalm 106, Vers 6 lesen wir, ist auch zu diesem Gebet von Salomo eine Referenz. Dort lesen wir eben 1. Könige 8, 47: Und sie nehmen es sich zu Herzen in dem Land, in das sie gefangen weggeführt wurden, und sie kehren um und flehen zu dir in dem Land ihrer Gefangenschaften, sprechen: Wir haben gesündigt und Unrecht getan und sind gottlos gewesen. Und auch in Vers 6 lesen wir, wie der Psalmist geschrieben hat: Wir haben gesündigt samt unseren Vätern, wir haben Unrecht getan, haben gottlos gehandelt. Also er zitiert hier aus diesem Vers in 1. Könige, weil er sich bewusst ist, eben, dass diese Dinge eingetroffen sind und dass er danach handeln muss, was Salomo da gesagt hat. So, und jetzt haben wir mal beide Psalmen durch, Psalm 105 und Psalm 106, zwei ganz unterschiedliche Geschichten. Das sind übrigens nicht die einzigen Geschichten, die über das Volk Israel in der Bibel stehen. Wir lesen da ganz viele, also fängt schon an im 5. Mose 6, Vers 20, 5. Mose Kapitel 26, auch Josua Kapitel 24, aber auch im Neuen Testament Apostelgeschichte Kapitel 7 vom Stephanus. Also immer wieder finden wir solche Geschichten, die etwas lernen sollen, die das Volk erinnern sollen an das, was geschehen ist. Das Volk Israel soll sich quasi mit der Geschichte identifizieren, in der Geschichte geschehen ist, quasi Gottes Handeln sehen, sein Wesen verstehen und ihre Fehler erkennen. Und das ist auch für uns so relevant, oder dass wir auch anschauen, was bedeutet das für uns als Gemeinde. Unsere Geschichte geht noch viel weiter von der Bibel auch. Wir sehen auch in die Kirchengeschichte und so, was ist passiert. Da gibt es auch bis heute ganz viele Leute, die sich Gedanken machen, wo stehen wir eigentlich, auch im prophetischen Bereich. Was bedeutet es, wie wir leben, wie sieht die Gemeinde aus, warum passieren gewisse Dinge. Und das sehen wir ganz klar auch für Israel. Sie haben auch sich diese Gedanken gemacht anhand von dem, was geschehen ist. Ich habe jetzt mal ein paar Gedanken gemacht, so was finden wir denn da drin, was hat Gott gehandelt und was hat Israel gemacht. Und das habe ich ein bisschen verglichen und geschaut im Vers Psalm 105 und 106, was ist denn ähnlich und was ist nicht ähnlich. Wir erinnern uns, das eine ist das Missionieren, das eine ist die ideale Beziehung, die nach außen hin geprägt werden soll, dass die Menschen von Gott beeindruckt werden, von Gott abgeholt werden quasi. Und die andere Beziehung ist die, die tatsächlich stattgefunden hat, die echte Beziehung, so wie es im Alltag tatsächlich passiert. Und da lesen wir zum Beispiel Begriffe wie Psalm 105, Gott tut Wunder, er tut Zeichen, er tut Urteilen. Und dann geht es weiter in dieses Thema, was kommt immer wieder im Psalm 105, er gedenkt seines Bundes. Wir lesen das in Vers 8. Er gedenkt auf ewig an seinen Bund. In Vers 42. So, dass ich es finde. Denn er gedachte an sein heiliges Wort an Abraham, seinen Knecht, was wieder dieser Bund ist. In Vers 44. Und er gab ihnen die Länder der Heiden, so wie es sein Bund nach prophezeit war. Also er handelt nach seinem Bund. Und dasselbe sehen wir auch im Psalm 106. Dort lesen wir auch in Vers 4. Gedenke an mich, o Herr, aus Gnade gegen dein Volk. Also er schenkt seinem Volk die Gnade und dieser Psalmist will teilhaben an dieser Gnade, also an dieser Bundesbeziehung. Vers 27, und ihren Samen unter die Heidenvölker zu werfen. Hier hat sie einen Fluch getroffen. Also Gott gedenkt seines Bundes im Psalm 106 genauso, aber diesmal nicht zum Guten, sondern zum Schlechten. Also Gott ändert sich nicht, sehen wir aber. Die Art, was passiert, ändert sich. Einmal ist es das Gute, von dem wir lesen, einmal ist es das Schlechte, von dem wir lesen. Im Psalm 41, im Vers 41 wieder. Und er gab es in die Hand der Heidenvölker, eben aufgrund seines Bundes, an den er gedacht hat. Im Vers 45, und er gedachte an seinen Bund mit ihnen. Also Gott ändert sich nicht. In beiden Psalmen lesen wir, er ist ein Bundesgott. Er handelt nach seinem Bund. Im einen Psalm 105 sind es die guten Dinge und im Psalm 106 sind es dann die schlechten Dinge. Psalm 105 lesen wir auch, er beschützt. Vers 14, 15. Er ließ sie von keinem Menschen bedrücken. Tastet meinen Gesalbten nicht an. Das ist gut. Ja. Er beschützt sein Volk. Psalm 106 lesen wir nichts davon, weil sie sind aus der Beziehung raus. Den Gesalbten sollen sie nicht antasten, heißt in Psalm 105. Wenn sie im Segen sind, wenn sie ihm gehorsam sind, dann beschützt Gott sie. In Psalm 106 lesen wir nichts davon. In Psalm 105 lesen wir, er ebnet den Weg. Also dieses Konzept, er sandte einen Mann vor ihnen her, Josef. Er hat es vorbereitet, wo sie langgehen sollen. Vers 26, er sandte Mose. Diesmal war er dran und hat den Weg geebnet, die Wunder getan, dass sie ausziehen konnten. Psalm 39, er bereitete vor ihnen eine Wolke aus als Decke und Feuer, um die Nacht zu erleuchten. Also er hat alles vorbereitet für sie, sich um sie gekümmert, dass sie einen leichten Weg hatten. Er öffnete den Felsen, da floss Wasser heraus. Also wenn die Beziehung heil ist, dann kümmert sich Gott um uns und er beschützt uns, er ebnet unseren Weg, dass wir es leicht haben, vorwärts zu kommen. In Psalm 6 wird das Thema auch aufgegriffen, im Vers 9. Und er bedrohte das Schilfmeer, dass es vertrocknete. Aber recht schnell sehen wir dann, dass die Geschichte sich ändert. Vom ganz am Anfang, wo sie ausziehen, bis was denn alles, bis sie sogar den Dämonen opfern. In Psalm 105 lesen wir auch, er segnet. Und er macht es sein Volk sehr fruchtbar. Also er ließ es stärker werden. Er segnet sie mit Menschen. Wir sehen es aber auch in Vers 37. Er ließ sie ausziehen mit Silber und Gold. Vers 44. Und er gab ihnen die Länder der Heiden. Also Menschen, Land, Reichtum. Gott hat sie gesegnet, weil die Beziehung heil dargestellt wird. In Psalm 106 lesen wir nichts von Segen. Kein einziges Mal. Was wieder gleich ist, Gott richtet die Feinde. Psalm 105, fangen wir mal dort an. Er ließ sie von keinem Menschen bedrücken und züchtigte Könige um ihretwillen. Also da gab es Feinde, die Israel angreifen wollten, antasten wollten, Schwierigkeiten gemacht haben und er hat sie gerichtet. Wir lesen die ganzen Dinge, die passiert sind mit dem Pharao, bis sogar der Erstgeburt gestorben ist. Also die Menschen, die nicht zu Israel gehörten, sind im Psalm 105 von Gott gerichtet worden. Er hat ihnen Leid gebracht, weil sie gegen sein Bundesvolk gekämpft haben, es bedrückt haben. Aber in Psalm 106, da ändert sich dann wieder alles. Da ist es ganz, ganz anders. Am Anfang noch, Vers 10, er rettete sie von der Hand des Hassers und erlöste sie aus der Hand des Feindes. Das kennen wir schon. Aber dann, in Vers 17, da tat sich die Erde auf und verschlang Datan. Also da fängt schon an, da lesen wir das erste Mal, Gott richtet, aber er richtet in Israel, er richtet die Menschen, die zu seinem Bund gehören. Vers 18, und Feuer verzehrte ihre Rotte, eine Flamme versenkte die Gottlosen. Die Gottlosen waren jetzt nicht der Pharao, sondern Israel selbst waren die Gottlosen. Und es geht weiter. Und der gedachte, sie zu vertilgen, wenn nicht Mose sein Auserwählter in den Riss getreten wäre. Vers 26, da erhob er seine Hand gegen sie und schwor, sie niederzustrecken in der Wüste. Und auch in Vers 29, und sie reizten ihn, da brach die Plage unter ihnen aus. Also wir lesen ganz viel Gericht, aber diesmal nicht gegen Menschen außerhalb von Israel, sondern Menschen in Israel. Sie sind es, die seine Feinde darstellen in diesem Psalm, die gegen ihn sind. Aber auch das Thema Freude kommt vor. Wir haben ja gelesen, er ließ sein Volk ausziehen mit Freude im Psalm 105. Und auch im Psalm 106 lesen wir dieses Gebet, dass ich das Glück deiner Auserwählten schaue, dass ich mich freue an der Freude deines Volkes. Also der Psalmist, der das schreibt, der in diese missliche Lage, diese reale Welt vor Augen hat, wie Gott gerichtet hat, er sehnt sich zurück in diese Freude. Er sucht den Herrn und erwartet, dass er diese Freude empfängt, von der in Psalm 105 die Rede ist. Aber dadurch, dass so viel schreckliche Dinge passieren in Psalm 106, kommen auch ganz andere Eigenschaften, ganz anderes Handeln Gottes zum Vorschein. Es steht zum Beispiel drinnen, er ist gütig in Vers 1. Seine Gnade währt ewiglich. Also er ist gnädig. Das finden wir in Psalm 105 nicht. Da finden wir nichts von Gottes Gnade. Aber in Psalm 106, wo all diese Probleme sind, wo all diese Rebellion ist, da lesen wir immer wieder von seiner Gnade. In Psalm 106, Vers 4. Aus Gnade gegen dein Volk. Vers 7. Sie gedachten nicht an deine große Gnade. Oder 45. Und er gedachte an seinen Bund mit ihnen und empfand Mitleid nach seiner großen Gnade. Also auch diese Botschaft des Psalms, nach all dem, was passiert ist und was da drin steht, soll auch immer wieder sein, Gott ist gnädig. Das wird der Leser immer wieder daran erinnert, an Gottes Gnade. Das war nicht nötig in dem anderen. Da soll es darum gehen, wie Gott ist, wie groß er ist, was er mit ihnen getan hat. Und so sollte Gott gerühmt werden. Sie sollen sich rühmen seines Namens in Psalm 105, wie toll die Beziehung ist und wie Gott sie gesegnet hat. Aber jetzt in Psalm 106 lesen wir eben von der Gnade, die er ihnen geschenkt hat, weil sie es wirklich nötig hatten. Und was ganz groß rauskommt, ist nicht bloß seine Gnade, sondern auch, dass er ein Retter ist. Suche mich heim mit deiner Rettung, heißt es in Vers 4. In Vers 8 dann wieder, aber er rettete sie um seines Namens willen. Und Vers 10, und er rettete sie von der Hand des Hassers. Und Vers 21, sie vergaßen Gott, ihren Retter. Also Gott hatte auch diesen Namen, der Retter. Und Vers 43, er rettete sie oftmals. Und 47, rette uns, Herr, unser Gott. Also Rettung ist so das Thema, was sich durchzieht, mehr als jedes andere Thema. Also wir haben das Gericht gegen die Feinde, aber dann wieder, so oft wie das Gericht stattfindet, auch diese Rettung. Gott rettet sein Volk. Und das Gebet eben ist in Vers 47, rette uns, Herr, unser Gott. Nimm uns nochmal an. Also dieser Psalm ist wieder ein Abschnitt dieser Geschichte von Gericht und Rettung, Gericht und Rettung, Gottes Gnade. Das leben wir auch immer wieder. Wir sündigen, wir haben vielleicht Probleme, wir entfernen uns ein bisschen von Gott, haben vielleicht in der Gemeinde gestörte Beziehungen, aber Gott ist gnädig, er rettet uns aus unseren Problemen, er heilt uns wieder, er stellt uns wieder her, sodass wir in diese Freude reinkommen, wo wir dann auch wieder missionieren können und sagen können, so gut ist mein Gott, sucht ihn. Und wir lesen auch, im Psalm 106, er zeigt sein Wesen. Also habe ich jetzt schon öfters vorgelesen. aber rettete sie um seines Namens willen, um seine Stärke offenbar zu machen. Psalm 105, da ging es darum, dass das Volk Israel seinen Namen groß machen sollte. Sie haben all das erlebt und jetzt wird's Zeit, erzählt das weiter, macht meinen Namen groß. Gibt es an die Kinder weiter, die Geschichten und so, dass sie an mir dranbleiben. Aber jetzt heißt es, sie vergaßen ihn hier, sie vergaßen ihn dort, sie missachteten, widerstrebten ihm. Und so muss Gott jetzt selber seinen Namen groß machen. Er muss jetzt selber sich um seinen Namen kümmern. Er steht selber dafür ein, dass sein Name richtig dasteht, weil Israel ihn eben nicht richtig weitergibt und nicht richtig über ihn redet. Und wir lesen auch, dass Gott eben mitleidig war mit ihnen. Trotz all dem, was sie getan haben, hat er immer noch Mitleid mit ihnen gehabt. Und wir wissen ja auch, dass wir Gottes Geist brauchen. Israel, sie waren nicht von Gottes Geist erfüllt. Es musste erst Jesus kommen und am Kreuz sterben. So hat er Mitleid mit uns gehabt, dass er gestorben ist für uns, dass er jetzt seinen Geist senden konnte und uns retten kann aus diesem endlosen Kreislauf, wo wir in Rebellion leben. Also das ist so viel zu Gottes Handeln. Also wir sehen, es kommen neue Aspekte raus, je nachdem, wie die Dinge bezeichnet werden. Einerseits richtet Gott in beiden Psalmen manchmal Israel, manchmal die Feinde Israels, aber Gott errettet auch, wenn er Gericht gebracht hat. Es ist ja auch nicht bloß für Israel so, das ist ja ein Prinzip, was die ganze Welt betrifft. Alle, nicht bloß Israel sind in Rebellion, sondern auch die Heidenvölker, und er rettet schlussendlich alle. Er ist am Kreuz für jeden Menschen, der ihn annimmt, gestorben. Also dieses Thema Errettung im Gericht, was wir in dem Psalm lesen, das betrifft die Gemeinde mehr denn je, jeden Menschen. Wir waren unter seinem Gericht und jetzt sind wir in seiner Errettung. Aber wie war das Handeln von Israel? Wo sehen wir da den Unterschied? Also ich habe ja schon erwähnt, dank dem Herrn, so beginnen beide Psalmen. Und es ist zwar in beiden Psalmen vorhanden, dieses Dankgebet, aber im zweiten Psalm ist es ja dieser Idealzustand, wie wir ihn auch im Psalm 105 sehen. Diese Einleitung, dank dem Herrn, denn er ist gütig. Und erst danach kommt dann, wir haben gesündigt, ich brauche Buße und so weiter. In der Geschichte selber lesen wir nichts von dieser Dankbarkeit. Sie murrten vielmehr und rebellierten. Aber wir lesen auch von Zeugnis geben. Im Psalm 105 sowieso macht unter den Völkern seine Taten bekannt. Das ist ja nichts anderes, als wenn wir Zeugnis geben von Gott, von seiner Herrlichkeit. Und dasselbe lesen wir auch im Psalm 106. Wer kann die Machttaten des Herrn beschreiben und all sein Rühmen kundtun, verkündigen? Also auch da wieder ist das Prinzip Zeugnis geben da. Es gibt so viel zu sagen und zu erzählen von Gott. Und am Ende des Psalms auch, dass wir deinen heiligen Namen danken und uns glücklich preisen zu deinem Ruhm. Also, dass man sagen kann, mir geht's so gut, Ehre sei dir, Gott. Das ist ja auch eine Form von Zeugnis. Wir lesen in Psalm 106 auch nichts von Freude. Im ersten Psalm haben wir eben Freude, dieses Thema, such den Herrn und die Freude wird dich treffen, wird dich erreichen, aber in Psalm 106 ist diese Freude nicht vorhanden. Da fehlt sie einfach, weil die Menschen fern von Gott sind, da haben sie keine Freude. Da ist in der Götzendienst diese völlige Verkehrtheit da. Und wir sollen es alle Zeit nach ihm ausstrecken. Lesen wir in 105, Vers 4. Fragt nach dem Herrn und seiner Macht, sucht sein Angesicht alle Zeit. Eine Aufforderung. Und eben in Psalm 106, Vers 3, wohl denen, die das Recht beachten, die Gerechtigkeit üben, alle Zeit. Also auch da diese Aufforderung drin, alle Zeit das zu tun. Und wir sehen dann ja, einmal funktioniert es, einmal funktioniert es nicht, so wie die Geschichte erzählt wird und das Ergebnis davon. Das ist auch für uns wichtig, uns in Erinnerung zu bringen, sind wir alle Zeit vor Gott, kommen wir vor sein Angesicht, üben wir Gerechtigkeit, suchen wir den Herrn alle Zeit. Und geht es bei uns auch so bergauf und bergab? Das müssen wir uns selber diese Frage stellen. Wir lesen auch im Psalm 106, dass sie gottlos gehandelt haben, dass sie gottlos waren. Also Gottes Volk war gottlos. Ein ganz interessanter Ansatz eigentlich. Und wie ich auch schon erwähnt habe, sie vergessen die Taten und Offenbarungen. Im Psalm 105 lesen wir, sie erinnern sich. Also da lesen wir in Vers 5. Gedenkt an seine Wunder, die er getan hat, an seine Zeichen und die Urteile seines Mundes. Und am Schluss noch, damit sie seine Satzungen hielten und seine Lehren bewahrten. Also Erinnerung. Wenn die Beziehung da ist, ist die Erinnerung da an seine Taten. Sie erinnern sich, was hat er gesprochen zu mir? Was ist meine Berufung? Was hat Gott schon Wunderbares getan? Wo hat er mir Menschen geschickt? Wo hat er mich rausgeholt? Mich gesegnet? Und im Psalm 106, die Realität, sehen wir, sie vergessen ihn. Sie haben alles, was er prophezeit hat, vergessen. Sie haben vergessen, dass er ihnen angedroht hat, sie aus dem Land rauszuholen, wenn sie ungehorsam sind, und all die Dinge sind passiert. Und wir lesen eben auch von Götzendienst. In Psalm 105 lesen wir nichts von Götzendienst, da ist die Beziehung heil. Da ist Gott der einzige Gott. Aber in Psalm 106 lesen wir eben, dass Gott ersetzt wurde. Wir lesen Götzendienst und die ganz schlimme Form, dass sie den Dämonen opferten, also einen Dämonendienst quasi. Was nochmal ganz so explizit erwähnt wird. Und dann mussten sie zu Gott schreien. Psalm 106, Vers 44. Sie schrien, als er ihr Schreien hörte. Also irgendwann, dann wird es kritisch für die Menschen, wenn sie sich von Gott entfernen. Dann kommen wir in Situationen, die wir nicht erleben wollen. Dann schreien wir zum Herrn auf einmal. Wenn wir in dieser ständigen Beziehung sind, wenn wir die ganze Zeit sein Angesicht suchen, dann haben wir das nicht nötig, oder? Dann sind wir in diesem Frieden, in der Ruhe, dann in der Freude, wenn wir sein Angesicht suchen. Aber wenn wir das verlassen, irgendwann geht es uns so schlecht, dass wir anfangen müssen zu schreien, dass wir ganz schlimme Erlebnisse haben und Gott hat dann Mitleid mit uns. Aber so soll die Beziehung gar nicht sein. Gott greift zwar ein in unserem Alltag, er hat Mitleid, er ist gnädig und gütig, aber eigentlich sollten wir kontinuierlich in diesem Frieden, in dieser Freude sein, wo Gott uns den Weg ebnet, wo er uns segnet, wo er eben nicht uns zum Feind hat, sondern wir stärker rauskommen, wo wir gesegnet sind, wo wir all den Reichtum bekommen von Gottes Segnungen und es einen Unterschied gibt zwischen uns und den Gottlosen quasi, die Gott verurteilen, die mit Gott nichts zu tun haben wollen. Und bei uns ist es ja auch so, das war jetzt diese zwei Psalmen, die Geschichte von Israel und dieser alte Bund, aber wir leben jetzt als Gemeinde Gottes, als Gemeinde Jesu im neuen Bund und auch wir haben diesen Missionsauftrag, auch wir sollen Gott oder wir repräsentieren Gott und sein Wesen durch unser Handeln, durch die Gemeinde, wie wir sind, die Dinge, für die wir einstehen, auch als Gemeinde. Und wir müssen uns da auch Gedanken machen, was bedeutet das? Streben wir nach dem Idealbild, was Gott für uns hat? Was sagt uns das Neue Testament auch, wie die Gemeinde aussehen soll? Was ist unsere Botschaft, die wir weitergeben sollen? Wie sollen wir miteinander umgehen? Und wie sieht der Alltag aus für uns? Wie handeln wir? Was ist unser Fokus? Wie reden wir? Auf welche Art repräsentieren wir Gott? Gut oder schlecht? Dass wir auch da in diese Buße kommen und, so wie der Psalmist sagt, gedenke meiner, dass ich die Gnade empfange, da ich umkehre und Teil dieses Segens bin, dieser Freude, die deiner Gemeinde gehört. Lass mich da wieder reinkommen. Und das ist die Botschaft, dass wir diesen Vergleich ziehen zwischen dem, was sein soll, wo die Menschen erreicht werden, wo Gottes Name geehrt wird und dem, was vielleicht da ist, was nicht dem entspricht, was Gott haben will, wo wir von Gott abgekehrt haben in gewissen Aspekten unseres Lebens und wo wir umkehren müssen.